Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Henrik Rason und ich begrüße heute als Gast meinen Reporterkollegen, den Investigativchef unserer Zeitung, André Dolle. Hallo André.
Hallo Henrik.
Wir unterhalten uns heute mal über einen ganz anderen Fall, nicht so sehr über einen Mord, ein Kapitaldelikt oder Verbrechen, über die wir hier normalerweise sprechen, sondern wir sind heute bei einem politischen Fall, so möchte ich es mal bezeichnen. Und wir sprechen über einen Umsturz, der eigentlich eher ein Absturz ist, wenn wir die Hauptdarstellerin, um die es hier heute gehen soll, uns genauer anschauen. Es geht um eine Frau, eine Ärztin, die zur Gruppe von Prinz Royce gehört haben soll. Eine Reichsbürgerin, so wird ihr vorgeworfen, die bei Umsturzplänen konkret mitgeholfen haben soll und jetzt aktuell in München vor dem Landgericht als Angeklagte steht. André, du warst da im Prozess. Wir wollen mal so ein bisschen drüber sprechen, wie sich das Ganze entwickelt hat und was du vor dem Prozess erlebt hast. Aber vielleicht nimm uns mal erstmal mit an die Hand. Du warst ja am Wohnort der Frau, Melanie R., damals, als die Meldung gekommen ist, warst wahrscheinlich selbst so überrascht wie wir alle. Größte Razzia aller Zeiten in Deutschland und ausgerechnet auch bei uns in der Region. Erzähl mal so ein bisschen, wie das damals war, wie das bei dir angekommen ist und wie dich dann auf den Weg gemacht hast.
Ja, das war, weiß ich noch ganz genau, das war 7. Dezember 2022. Die Nachricht kam wirklich sehr überraschend, dass da jemand auch aus der Region mitbeteiligt gewesen sein soll. Man wusste ja noch gar nicht ganz genau, was da eigentlich passiert ist. Andererseits hat die Generalbundesanwaltschaft wirklich eine mehrseitige Pressemitteilung rausgegeben. Und da war schon klar, das ist was Großes, das ist was ganz Großes. Es gab auch Medien, denen offensichtlich vorher Bescheid gegeben wurde.
Uns leider nicht,
genau. Beziehungsweise gab es danach ja auch richtig Stress. Und es waren wohl einzelne Leute aus den Sicherheitskreisen, die da gut bekannten Journalisten was gesteckt haben, beziehungsweise haben Leute was erfahren.
Das heißt also, die waren, als die Durchsuchung stattgefunden haben, standen die mit vor der Haustür und konnten sozusagen
es gab dann schöne berichten. Es gab dann schöne Fotos, schöne Bilder, genau. Ja. Ja. Das war natürlich auch eine gewisse Symbolik, die da ausgestrahlt werden sollte, die da zum Tragen kam. Der Staat ist wehrhaft sozusagen, wir sind auf Zack sozusagen. Ja. Innenministerin Faeser hat sich da damals auch sehr weit aus dem Fenster gelehnt und das war tatsächlich, ich weiß nicht, ob es sogar die größte war, es war aber mit einer der größten Razzien in der Geschichte der Bundesrepublik an mehreren Dutzend Orten in ganz Deutschland und eben auch in Niedersachsen.
Also man kennt ja das Foto sozusagen, wo da ein älterer Mann mit wallendem Haar von Sicherheitskräften begleitet, eine Treppe runtergeführt wird zum Polizeiwagen. Das war sozusagen am Tag der Razzia. Und dann aber ziemlich schnell kam dann raus, dass die Spur in diesem Fall auch zu uns in die Region führt.
Genau.
Und da hast du dich dann dran gemacht.
Genau, auch da war es so, wir haben so ein bisschen unsere Kanäle genutzt in die Sicherheitskreise und erstmal habe ich viel telefoniert an dem Morgen. Die Razzia war schon irgendwie im Morgengrauen, also wie gesagt im Winter, 7. Dezember war das. Und irgendwann bekamen wir dann den Tipp, es ist eine Ärztin aus dem Landkreis Peine. Mhm. Wir wissen natürlich, wie sie heißt und du hast gerade schon richtigerweise gesagt, ich stand aber auch schon mehrfach vorm Haus sozusagen, ganz idyllisch gelegen in einer, ich sag mal jetzt Kleinstadt. Ohne zu viel zu verraten zu wollen. Einige unserer Zuhörer wissen es wahrscheinlich sowieso schon, aber da sie noch nicht verurteilt ist, nennen wir nicht den Namen, auch nicht den Wohnort. Und tatsächlich ging es der Frau offenbar finanziell sehr gut situiert. Eine Ärztin, die vorher auch Ärztin hier am Klinikum in Braunschweig war, die Squash gespielt hat, die sozusagen in der Mitte der Gesellschaft stand, in der Mitte des Lebens stand, ist heute 58 Jahre alt, also dort damals 56 Jahre alt. Teilhaberin einer Praxis, die sie selber mitgegründet hat, mit einem, mit einem ungefähr Gleichaltrigen, der die Praxis jetzt alleine weiterführt. mit dem ich auch mehrfach in Kontakt stand. Ich stand mit Leuten aus ihrem Sportverein in Kontakt, mit Nachbarn, wo ich tatsächlich einfach mal geklingelt habe zum Teil, die mir dann berichtet haben, wie das dann an diesem Morgen war, die das natürlich alles mitbekommen haben. Da standen 5, 6, 7, da gehen jetzt die Zahlen ein bisschen auseinander, die Schilderungen, die ich da bekommen habe, sagen wir mal ein halbes Dutzend großer Mannschaftswagen, die sind dann rausgesprungen, volle Montur, und haben die gute Frau dann nachher in Handschellen abgeführt.
Ging auch relativ schnell, ne?
Das ging alles sehr schnell, genau. Die haben das Haus durchsucht. Es wurde dann auch nicht nur bei ihr, sondern auch bei den anderen mutmaßlichen Reichsbürgern wurden Waffen gefunden. Bei ihr sollen keine Waffen gefunden worden sein. Sie war aber offenbar wirklich mittendrin verstrickt bei dieser Gruppe, auch wenn sie jetzt nicht vorhatte, offensichtlich selber gewalttätig zu werden.
Man muss sich ja mal so ein bisschen zurückerinnern. Die Reichsbürgerbewegung, das ist ja nichts Neues, das gibt es schon seit Jahren. Ich habe auch schon Reichsbürger erlebt, interessanterweise immer im Zusammenhang mit Gerichtsprozessen. Das waren jetzt noch keine, sag ich mal, die ganz extremen. Man hat so gemerkt, sag ich mal, dass sie so ein bisschen mit diesem Gedankengut zumindest was anfangen können, dass die sozusagen das Gericht dann beispielsweise in Frage stellen. Oder ich saß einmal mit einem hinten im Zuschauerraum, der saß neben mir und der hat dann mich gefragt, sag ich mal, für welche Zeitung ich schreibe. Und habe ich dem das gesagt. Da hat er gesagt, naja, wenn der Umsturz kommt, ne, dann werdet ihr alle an die Wand gestellt. Ne? Richter, Staatsanwälte, habe ich gefragt, und Journalisten auch? Ja, ja, die auch alle. Ne? Ich habe das damals natürlich nicht ernst genommen. Das war auch Jahre, bevor das hier stattgefunden hat. Aber das verdeutlicht so ein bisschen, sage ich mal, das ist kein neues Phänomen. Das gibt es schon länger.
Absolut. Wir haben 23.000 Reichsbürger mittlerweile in Deutschland. Ja. Tendenz stark steigend. Ja. Auch in Niedersachsen haben wir 1.900 ungefähr. Und ich finde auch nicht ganz von ungefähr, aus dieser Gruppe um Prinz Reuß gab es drei Leute, die auch dem sogenannten Rat sozusagen, vielleicht kommen wir da gleich auch nochmal ein bisschen genauer dazu, zugehörig waren. Die sollten Innenminister, Außenminister und diese Dame hier, Ärztin, die sollte dann Gesundheitsministerin werden.
Niedersachsen ganz weit vorne.
Niedersachsen weit vorne, leider, genau.
Ja, ja. Ja. Man muss sich ja auch nochmal vergewissern, sage ich mal, dass bevor es zu dieser Razzia gekommen ist, davor es auch zahlreiche Zwischenfälle mit Reichsbürgern gegeben hat, wo es Polizeieinsätze gab, wo geschossen wurde, wo Reichsbürger auf Polizisten geschossen haben, wo es um Tote und Verletzte geht. Man musste das schon ernst nehmen, sage ich mal, im Vorfeld oder im Nachhinein, sage ich mal, zur Razzia, sage ich mal, witzeln ja viele, naja, das ist da so eine Rentnergang, ne, die sich da irgendwie zusammengefunden hat. Das sind durchaus waffenerfahrene, schießerfahrene Leute.
Klar, man muss immer das Wort Ex davor stellen. Das waren also Ex-KSKler, also Kommando Spezialkräfte. Das waren Ex-Bundeswehroffiziere, ex-leitende Polizisten. Also der eine, den ich gerade genannt habe, der Innenminister werden sollte, Michael F. Punkt. Mhm. Mit dem ich vorher auch schon mal Kontakt hatte, der nämlich Spitzenkandidat war der Partei Die Basis für die Bundestagswahl 2021 in Niedersachsen. Also den hatte ich ein paar Mal auch am Telefon. Der ist dann nachher aus dem Polizeidienst entfernt worden, eben wegen seines Reichsbürgertums sozusagen, wegen seines Gedankenguts, was er damals schon verbreitet hat, extremer Corona-Leugner, extremer Gegner der Corona-Politik. Und das Ganze hat das auch nochmal befeuert. Also das waren alles Corona-Leugner. Das waren alles Leute, die dem Staat extrem kritisch gegenüberstehen, die den Staat verleugnet haben, den abgelehnt haben. Einer von denen, die dann in München beim Oberlandesgericht beim Prozess jetzt letzte Woche dann auch befragt wurden, die mussten ihre Personalien angeben. Und da wurde gefragt, Deutsch? Und dann sagt er nur, ja, vermeintlich ja. Also klar, die stehen einfach nicht auf dem Boden der Verfassung. Und das würde ich gar nicht so hundertprozentig bei der Ärztin unterstellen. Man kann den Leuten natürlich nicht in den Kopf gucken, aber die ist da mehr so aus einer esoterischen Szene, aus einer esoterischen Ecke. Wir kommen ja vielleicht nochmal gleich dazu, was die alles so praktiziert haben. Und dann halt in diese Anti-Corona-Szene ist sie dann eingetaucht und hatte dann aber auch schon handfeste Kontakte. Und hat dann diese Gruppe dann halt massiv unterstützt, auch mit Geldbeträgen etc.
Wie gesagt, du warst ja bei ihrem Wohnort, hast dich umgehört, wie ich so aus deinen Artikeln rausgelesen habe. Im Grunde genommen sind da alle Nachbarn, Freunde, Bekannte irgendwie alle aus den Wolken gefallen, weil ja eigentlich, sage ich mal, sie nach außen in ein normales Leben geführt hat und auch gesellschaftlich geachtet anerkannt war, oder?
Also hochgeschätzt war die Frau sogar, würde ich eher sagen. Also man hat fast schon zu ihr aufgeschaut. Also da war alles perfekt sozusagen. Ja? Also wie gesagt, vorher schon Ärztin am Klinikum in Braunschweig, dann diese Praxis gegründet, Mitglied im Sportverein. Sie hat ihre Mutter, die mit im Haus gewohnt hat, die dann mittlerweile verstorben ist, gepflegt. Ist geschieden, kommt gebürtig übrigens aus Fürstenfeldbruck, ist dann irgendwann halt nach Niedersachsen gekommen und hier in die Region gekommen und hat einen erwachsenen Sohn, mit dem ich auch ein paar Mal in Kontakt stand, der dann aber nachher nichts mehr, der eigentlich nie was sagen wollte so richtig, aber ich hatte ihn ein paar Mal am Telefon. Viele sagten immer nur, super nette Frau, super sympathisch, total hilfsbereit, eine super angesehene Ärztin.
Ich habe alle deine Artikel durchgelesen. Ist keiner, der jemals irgendwas Negatives über sie gesagt hat? Ne?
Wenn man sie jetzt auch im Gericht gesehen hat, man kann sich das gar nicht vorstellen. Das ist wirklich eine sehr sympathische, lächelt viel und so. Und
wie man sich eine Ärztin wünscht.
Genau, wie man sich eine Ärztin wünscht. Am zweiten Tag war das dann schon deutlich weniger. Ich habe mir so gedacht, wahrscheinlich war der Druck auch relativ groß. Sie war anderthalb Jahre lang im Frauengefängnis in Vechta. Wahrscheinlich dann auch so eine kleine Befreiung, dass dann der Prozess vielleicht auch endlich losgeht. Am zweiten Tag war sie schon längst nicht mehr so locker so gelöst, wie sie es am ersten Tag war. Aber ja, wirklich eine, wenn man so sagen will, so ein bisschen altmodischer Begriff, aber eine patente Frau sozusagen, die dann halt einfach wirklich komplett abgedriftet ist.
Und dieses Abdriften äußert sich ja so ein bisschen, sag ich mal, in ihrem Faible für Esoterik.
Genau.
Da hast du ja einiges drüber geschrieben, wir haben uns hier in der Redaktion drüber unterhalten, eine Kollegin von mir hat deinen Artikel gelesen, hat gesagt, kann das sein? Das ist eine studierte Frau. Wie ist sowas möglich? Aber erzähl mal selbst, was sie gemacht hat.
Ja, es gibt da einiges, was im Prozess selber zum Tragen kam. Einiges habe ich vorher auch schon gehört. Also es ist so, dass sie wirklich, die ist wirklich extrem esoterisch. Und
ist ja auch erstmal nichts Schlimmes.
Das ist nichts Schlimmes, auf keinen Fall. Aber wahrscheinlich ist es so, dass dieser Hang zu Esoterik dann sozusagen dann auch dazu geführt hat, dass sie sehr leicht sozusagen verführbar war für all diese Thesen, die es dann gab mit Blick auf Corona und mit Blick auf Corona-Politik. Und
gib mal einen Einblick.
Also ist eine sehr emotionale Frau offenbar. Also sie soll. Das habe ich aus der Anklageschrift rausgelesen, die ich mir dann zum Teil selbst besorgt habe. Also es wurden irgendwie 58 Seiten, 3-4 Stunden lang vorgelesen seitens der Generalbundesanwaltschaft. Es gibt dann aber die ganze Anklageschrift um fast 500 Seiten, nur für diesen Teilprozess hier in München. Man muss dazu sagen, es gibt noch einen Prozess in Frankfurt, wo Prinz Reuß mit dem harten Kern sozusagen angeklagt ist. Und es gibt noch einen Teilprozess in Stuttgart, wo der sogenannte militärische Arm angeklagt ist. Und das hier in München sind so ein bisschen in Anführungszeichen die Exoten. Wobei Exot hört sich jetzt so naiv und harmlos an. Die waren wirklich nicht harmlos. Da ist auch der Außenminister werden sollte, ein Jurist aus Hannover, Paul G. Punkt. Auf den kommen wir vielleicht gleich nochmal extra ein bisschen zu sprechen. Aber diese Frau, diese Ärztin aus dem Landkreis Peine soll zum Beispiel, klingt erstmal total absurd, aber sie soll aus rohen Eiern die Zukunft lesen können. Mhm. Ich sage natürlich ganz bewusst soll, weil es natürlich Quatsch ist. Also schlägt ein Ei auf und je nachdem, wie dann das Eigelb sozusagen liegt und wie das Eigelb überhaupt, welche Konsistenz es hat etc., soll sie dann die Zukunft voraussagen können. Der Fachbegriff heißt, ich muss ganz kurz nochmal nachschauen, Ovomantie. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, aber es gibt da einen eigenen Begriff.
Ovomantie.
Genau, und es gibt da also einen eigenen Fachbegriff für. Dann,
ist das weit, also das ist, das habe ich zum ersten Mal, davon habe ich zum ersten Mal in
ging mir genauso.
Von dir gehört. Dass,
ich habe es in der Anklageschrift gelesen, ja.
Also ich hätte jetzt gedacht, sag ich mal, wenn so Urzeitmenschen irgendwie, ne, so an dem Stand irgendwie Ne? Ja. Wenn so ein Ei aufschlagen, da könnte ich mir das vorstellen. Sag ich ja. mal. Ist das weit verbreitet?
Nee, das ja. ist zum Glück nicht weit verbreitet. Das ist also ein kleiner Zirkel sozusagen, der, okay. da, der daran glaubt.
Also halt nur fest, sag ich mal, sie hat Eier aufgeschlagen und hat da versucht, die Zukunft rauszulesen. Was
genau.
Noch? Was hat sie noch gemacht?
Und die Gruppe um Prinz Reuß hat ja da auch geglaubt, also okay. wenn sie da die Zukunft vorhergesagt hat. Okay. Sie soll also seherische Fähigkeiten haben. Mhm. Nicht nur die, was die Zukunft betrifft, sondern auch, also die haben geglaubt, diese Gruppe um Prinz Reuß, das ist so dieser Quanon, dieses Kanon-Prinzip, was aus den USA mhm. so während der Pandemie zu uns rübergeschwappt ist, was dann die Reichsbürger auch aufgegriffen haben, dass es einen sogenannten Deep State gibt, der dann in unterirdischen Tunneln, wo dann also Staatsmänner, Abgeordnete, Minister, wer auch immer, also die Elite in Anführungszeichen, die sollen sich da Kinder gehalten haben und missbraucht haben und von deren Blut getrunken haben. Und diese Frau aus Peine soll halt gewusst haben, aufgrund ihrer seherischen Fähigkeiten, wo sich diese Tunnel befinden, angeblich. Schweiz. Und zwar ja. in der Schweiz, genau, mehrheitlich in der Schweiz. Die wurden dann auch genarrt sozusagen ja. von zwei Schweizern. Das konnte ich gar nicht alles, weil das so ja. absurd ist und so umfassend ist, diese ganze ja. Thematik. Zwei Schweizer, junge Männer sozusagen, so 20 bis 30, Mitte 20-Jährige, haben dann diese Gruppe um Prinz Reuß auch mehrfach genarrt. Die wurden nämlich dann von Prinz Reuß und anderen beauftragt, diese Tunnel dann nochmal ausfindig zu machen und zu gucken, ob das so stimmt. Mhm. Und die wollten dann immer mehr Geld haben von Prinz Reuß und der Truppe und haben gesagt, ja, wir sind da dran, wir brauchen aber nochmal 5.000, nochmal 10.000, nochmal 15.000 Euro, ist schwierig, ist gefährlich und so weiter und so. Und die haben die also auch so ein bisschen, klingt jetzt alles irgendwie witzig, ne? Ja. Aber das zeigt ja irgendwie auch, wie diese Gruppe tickt und die hatten auch erhebliche Geldmittel. Und die Frau aus Peine hat 47.000 Euro aus ihrem Privatvermögen gegeben, um Schießtraining zu bezahlen, um Waffen zu bezahlen etc.
Das ist ja ganz entscheidend. Das eine ist also Esoterik, gut, ne? wer dran glauben mag, ja. vollkommen in Ordnung. Aber wenn dann halt diese Verbindung sozusagen ja. geschlossen wird, sag ich mal, zu Gewalt, ja. dann wird es natürlich gefährlich.
Absolut. Ne? Vielleicht nochmal ein Begriff, der mir noch in den Kopf gekommen ist. Und zwar pflegt sie ein hawaiianisches Vergebungsritual. Das heißt, einen Moment, ich muss mal wieder gucken. Ho'oponopono. Vielleicht die Leser, die es nochmal nachschlagen wollen. H-O-Apostroph und dann Oponopono.
Okay, was passiert da, wenn man das macht?
Das ist gut, gute Frage. Es geht einem einfach besser sozusagen. Und man vergibt sozusagen den Leuten, die einen umgeben, man sich selber sozusagen. Also ich sag mal, das ist so ein bisschen Hardcore-Meditieren, wenn man jetzt das so ein bisschen jetzt mal überspitzt und banal auf den Punkt bringen will. Also das zeigt, diese Frau ist tatsächlich ein bisschen abgedriftet und dann aber leider wirklich richtig auf die schiefe Bahn gekommen und hat sich dieser Gruppe angeschlossen. Prinz Reuß soll sie dann im November 2021 persönlich kontaktiert haben. Die kannten sich vorher schon und hat gesagt, wir brauchen unbedingt diese Frau. Die muss Mitglied sozusagen unserer Gruppe werden. Und spätestens ab Februar 2022, das ist das, was die Generalbundesanwaltschaft ihr vorwirft, soll sie dann tatsächlich auch Mitglied dieser Gruppe geworden, also festes Bestandteil sozusagen dieser Gruppe geworden sein. Also mindestens ab dem 11. Februar 2022.
Wie ging es denn danach weiter, sag ich mal? Sie hat ja auch an Treffen teilgenommen und bei den Treffen auch gesprochen. Also sie hatte da schon eine besondere Rolle. Erzähl mal, was bekannt ist.
Ja, sie hat an 5 Treffen teilgenommen. Die Treffen waren übrigens immer im sogenannten Jagdschloss von Prinz Reuß in Thüringen, in Bad Lobenstein. Da sind dann Redner gekommen und da ist unter anderem dann auch die Richterin und Ex-AfD-Bundestagsabgeordnete Maisa Winkelmann dabei gewesen. Prinz Reuß natürlich selber, dann der Michael F., der Ex-Polizist aus Hannover, der im Landkreis Hildesheim gewohnt hat. Dann hat die Ärztin auch noch einen Juristen, das war eben der Paul G., den wir vorhin schon mal genannt haben, der Außenminister werden sollte aus Hannover.
Den hat sie angeworben.
Den hat sie sogar angeworben ja. und den kannte sie vorher auch schon. Also man sieht diese Verflechtungen sozusagen.
Also die fahren alle nach Thüringen.
Die fahren dann immer nach Thüringen aus Jagdschloss, ja? genau. Ja, schön gediegen sozusagen. Und bald dobern dann Pläne aus. Da auch dann Ex-KSK-Leute ja. und Ex-Offiziere. Die Namen sind ja auch schon bekannt. Eder und Wörner, die Namen kann man auch nennen, weil das sozusagen Personen der Zeitgeschichte sozusagen jetzt sind. Die sollten diesen sogenannten militärischen Arm gründen, neben diesem Rat, neben diesem politischen Arm sozusagen, wenn man will. Und die Ärztin aus Peine hat da 3 Vorträge gehalten.
Das heißt, auch vor dem militärischen Arm ist
genau.
Das schon? Also genau. Die waren auch mit dabei?
Ja? Die waren da auch alle mit dabei, okay. Genau.
Also sie hat Vorträge gehalten? Was hast
genau, sie hat Vorträge gehalten, da ging es hauptsächlich um Corona und wie sich eine Impfung dann sozusagen auf den Körper, aufs Gehirn auswirkt.
Auf Nanobots, ne?
So, ja, genau.
Kam dann die Rede, erzählen.
Genau, und es soll sich dann extrem negativ auf den sogenannten vorderen Hirnlappen auswirken, eine Impfung. Also davon ging die Peinerin sozusagen aus, was dann wiederum den Innenminister, also den Michael F. Punkt, den zukünftigen, wenn der Putsch denn dann gelungen worden wäre, dazu veranlasst hat, bei seinen Treffen für Heimatschutzkompanien, kommen wir vielleicht auch nochmal extra drauf, darauf zu achten, dass dann Leute, die dann in der Polizei sind, ungeimpft sind. Weil die anderen sind halt einfach nicht brauchbar.
So weit weil fremdgesteuert oder wie muss ich mir das
sagen? Nee, weil einfach sozusagen körperlich sozusagen okay. Einfach nicht mehr auf dem Vollbesitz der Kräfte und irgendwann sozusagen würde die umklappen, weil einfach, weil einfach die Impfung so schädlich ist.
Okay.
Da sieht man dann wieder den Zusammenhang zu Corona-Leugnern.
Ja. Sie hast ja gesagt, sie sollte Gesundheitsministerin werden. Was waren denn ihre Pläne, sag ich mal? Ein Minister hat ja auch immer ein politisches Programm bei der Hand.
Genau, das hat sie kurz ausgeführt. In ihren 3 Vorträgen ging es halt hauptsächlich um Corona und sie hat ausgeführt, dass sie die Krankenkassen ganz stark an die Kandare nehmen will und sie wollte die Ärzteverbände komplett abschaffen, warum auch immer. Offenbar hatte sie negative Erfahrungen gemacht in ihrer Laufbahn als Ärztin mit Ärztekammern. Die wollte sie komplett rasieren sozusagen, die sollte es einfach nicht mehr geben.
Ja, das ist ja bei vielen Reichsbürgern, wenn man bei denen so in ihre Lebensgeschichte reinguckt, es geht ja immer so ein bisschen darum, irgendwo an irgendeinem Punkt, oft mit Behörden, sage ich mal, irgendwo ist was knacksen gegangen, irgendwie nicht so, wie sie es vorgestellt haben. Bei Prinz Reuß beispielsweise sind es ja bekanntermaßen diese Streitereien um seine Ländereien, die er da gerne im Osten wieder gehabt hätte, die er nicht bekommen hat.
Ne? Da gab es übrigens auch großen Stress innerhalb der Gruppe, die waren sich also keineswegs einig. Das wurde immer wieder vorgelesen und das war auch der Anklageschrift zu entnehmen. Also es gab da immer wieder Streits über bestimmte Dinge, zum Teil wirklich auch absolute Nonsens-Details. Aber immer nur eine Sache, das mit dem Prinz Reuß, das wurde ihm halt vorgeworfen, dass der dann auch hauptsächlich nur seine eigene Agenda verfolgt und eben seine Besitztümer, die ihm sozusagen abhandengekommen sind mit der Gründung der DDR, wurde er enteignet, seine Familie, und die wollte halt zurückhaben in Thüringen. Er wohnte halt in Frankfurt, in Hessen. Und dass der militärische Arm um Eder und Wörner und so, die haben gesagt, lieber Prinz Reuß, sag ich jetzt mal zugespitzt, du machst dir nur deinen eigenen Kram. Wir haben doch hier den großen Plan. Wir wollen doch unser Ding durchziehen. Was dann die Verteidigung wiederum dafür nutzt, um zu sagen, nee, die Pläne waren ja gar nicht so weit. Es gab halt diese Uneinigkeit, wie die Generalbundesanwaltschaft richtig festgestellt hat. Ja, und ein anderer Punkt, wo ich auch, und nicht nur ich, sondern auch andere Berichterstatter, also Journalisten dann im Saal schmunzeln mussten, war dann halt, finde ich typisch deutsch so irgendwie, die haben Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben lassen. Einerseits bei den Leuten, die sich für diese Heimatschutzkompanien interessiert haben und da angeworben werden sollten, aber auch die Mitglieder des Rates und andere selbst. Ich meine, das ist wirklich typisch deutsch, du willst einen Putsch planen und machst eine Verschwiegenheitserklärung. Über den Text der Verschwiegenheitserklärung unter anderem hat man sich dann auch sehr in die Haare bekommen. Ja. Das zeigt dann auch irgendwie, wie diese Gruppe halt getickt hat. So, ne? Und das waren echt keine dummen Leute, das will ich dann trotzdem nochmal unterstreichen, nicht, dass es in falschen Hals kommt. Wirklich eine sehr gefährliche Truppe, die alleine 150.000 Schuss Munition gesammelt hat und alleine um die 400 Schusswaffen hatte, jetzt schon. Tendenz steigend, hätte man die vorher nicht hops genommen mit dieser Riesen-Razzia, wer weiß, was da gekommen wäre. Und das auch nochmal ein Punkt vielleicht, der nochmal zeigt, wie gefährlich diese Truppe war, diese AfD-Bundestagsabgeordnete Maisa Winkelmann, die auch Ex-Richterin war in Berlin, hatte natürlich alle Zugänge zum Reichstag, zum Bundestag und hat diese Truppe da reingelassen, also den militärischen Arm, einen Teil davon, damit es nicht so viele Mitwisser gibt, und hat denen genau gezeigt, wo die hin müssen.
Haben sie schon mal umgeguckt.
Bei einem Putschversuch, genau, wo die Gänge sind, wo es Sicherheitstüren gibt, wo es Fluchttüren gibt, etc.
Aber ja, man darf an der Stelle ja gar nicht, oder darf man ja nicht vergessen, es gab ja ein paar Jahre zuvor den Sturm auf den Reichstag.
Ja, genau.
Weil der dann auch typisch deutsch sozusagen
vor
der Haustür dann geendet ist. Da haben sich dann doch nicht so weit getraut. Dann,
ne? Oder den Sturm aufs Kapitol in den USA hat man vielleicht auch noch im Kopf. Das macht natürlich was mit der Bevölkerung. Das hat eine extreme Symbolik, hätte das gehabt. Ja. Keine Frage, das hätten die niemals geschafft. Aber ich finde, das ist auch nicht unbedingt die Frage, sondern die Frage ist, was hätte das gemacht mit dem Staat sozusagen, dass ein Bundestag gestürmt werden kann, wenn auch nur zeitweise oder wenn es auch nur den Versuch gegeben hätte. Es hätte vielleicht Trittbrettfahrer gegeben und es hätte definitiv...
Wenn das funktioniert hätte, wäre alles möglich gewesen.
Genau, und die hätten definitiv Tote in Kauf genommen.
Ja. So ein bisschen muss man ja rätseln, was jetzt vielleicht bei jedem Einzelnen die Beweggründe gewesen sind, sich dieser Gruppe anzuschließen. Da wird es sicherlich sehr viele individuelle Gründe geben. Beispielsweise der eine will seine Ländereien wieder, die andere irgendwie hat einen Brast auf die Krankenkasse und der nächste mag es um Corona geben. Gibt es denn Hinweise, ob diese Gruppe auch so ein bisschen von außen fremdgesteuert wurde? Stichwort Russland?
Ja, die gibt es definitiv. Vielleicht nochmal einen Punkt ganz kurz zu der Ärztin nochmal. Die haben wir natürlich hauptsächlich im Blick. Mhm. Die fühlte sich extrem gebauchpinselt, dass der Prinz Reuß, ein Adliger, und da hieß es immer, das war weißer Adel, also wirklich handfester Adel, deutscher Adel sozusagen, dass der zu ihr Kontakt aufgenommen hat und hat dann immer auch wohl von ihr...
Alter weißer Adel.
Ja, genau. Hat dann wohl auch immer in ihrem, also Hochadel sozusagen, in ihrem privaten Umfeld und auch selbst gegenüber Patienten, wie ich gehört habe von Patienten, gesagt, ja, ich kenne dann Prinzen und so, und hat dann vorgeschwärmt und war dann auf dem Schloss und so und fand die natürlich richtig cool sozusagen. Ne? Also das Eintauchen in die vermeintliche High Society sozusagen, das war wohl auch so ein Triggerpunkt für sie. Ja. Und die Kontakte zu Russland, die waren tatsächlich konkret. Es gab mehrfach laut Anklageschrift Treffen in Leipzig mit dem russischen Generalkonsulat. Inwiefern jetzt die Russen sozusagen diese Truppe hier ernst genommen hat oder einfach nur es den Russen daran gelegen war, weiter den deutschen Staat irgendwie zum Bröckeln zu bringen sozusagen, das weiß man jetzt nicht genau. Es gab auf jeden Fall auch Kontakt zu einer, da mutmaßt man bisher auch, zu einer vermeintlichen russischen Spionin namens Bondarenko, die einen sehr engen Kontakt hat. Die ist nämlich auch jetzt in Frankfurt mit Prinz Reuß angeklagt. Die hatte nämlich einen sehr engen Draht zu Prinz Reuß. Mhm. Und ja, das wird der Prozess wahrscheinlich auch noch zeigen, was da der Kontakt zu Russland sozusagen ausgemacht hat und wie eng der war. Mhm. Es gab ihn auf jeden Fall, wie gesagt, Prinz Reuß war mindestens zweimal in Leipzig beim Generalkonsulat und wurde da auch empfangen von den Russen.
Mhm. Gut, man muss auch aufpassen, dass man da jetzt auch nicht in eine andere Verschwörungstheorie sozusagen gerät. Allerdings, wenn sich das natürlich am Ende bewahrheiten sollte, ne, dann wäre das ja eine irrwitzige Geschichte, was da für Leute zusammenfinden und dann am Ende möglicherweise Instrumente sind von einer fremden Macht, die da ihr eigenes Süppchen da kocht. Aber das wäre mal am Ende des Prozesses.
Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu weit hergeholt, genau, aber... dass es den Kontakt gab und dass die Russen halt die sogar empfangen haben. Und man weiß jetzt nicht genau, was wurde da besprochen. Haben die den Russen gesagt, wir planen Umsturz? Wer weiß, das wird der Prozess noch zeigen. Der Prozess allein in München hat 55 Verhandlungstage bis Ende Januar 2025 und ist wahrscheinlich, das glauben Experten oder Beobachter zu wissen, das haben ja auch zum Teil Leute von der Generalbundesanwaltschaft in der Kaffeepause so gesagt, das wird wahrscheinlich 2 Jahre dauern.
Ich meine, zumindest, sage ich mal, müsste man an der Stelle ja sagen, wenn eine offizielle Stelle aus dem Ausland Kenntnis davon erlangt, dass es da Umsturzpläne gibt, ja, eigentlich erwartet man ja dann doch, dass sozusagen die Regierung dann informiert wird. Aber wie gesagt, das ist ja ein Thema, was vielleicht ganz am Ende des Prozesses mal
aufgeklärt wird. Ja, der Ukraine-Krieg lief schon. Ne? Ja. Das, Das muss man dazu sagen. Also Ukraine-Krieg Februar 2022 und diese Gruppe hier wurde erst im Dezember 2022 hops genommen.
Ja, aber trotzdem, es gab ja jetzt in Russland den Anschlag auf diesen Konzertsaal beispielsweise. Und im Vorfeld gab es Hinweise von den USA, so heißt es zumindest, Hinweise von den USA an die russische Regierung.
Ja.
Weil, so heißt es, die Amerikaner halt sagen, wenn so etwas bekannt wird, ne, dann egal ob Freund oder Feind, haben wir darauf hingewiesen. Aber letztendlich, vielleicht führt uns das jetzt ein bisschen weit weg von Melanie R., dem Jagdschlösslein, den Eiern, den Tunneln.
Vielleicht können wir kurz mal über die Heimatschutzkompanien sprechen.
Die Heimatschutzkompanien. Wir wären ja auch in den Genuss einer gekommen.
Ja, leider nur eine.
Ja.
Da wäre unsere Region unterrepräsentiert gewesen, währenddessen man drei Minister gehabt hätte in Niedersachsen. Es soll halt über 280 dieser Heimatschutzkompanien waren geplant.
Über das gesamte Bundesgebiet?
Über das gesamte Bundesgebiet, genau. Und es gab auch schon Treffen, Rekrutierungstreffen. Dafür war dann Michael F. Punkt hauptsächlich zuständig, der Ex-Polizist aus Alfeld im Landkreis Hildesheim, der halt in Hannover Polizist war.
Wo hat der gefischt? So, was hat der für Leute angesprochen?
Hauptsächlich im Reichsbürgermilieu, unter Corona-Leugnern. Mhm. Der hat zum Beispiel in einem alten, verlassenen Sägewerk im Harz bei Goslar gab es ein Treffen. Mhm. Das steht auch in der Anklageschrift und das wurde auch noch mal besprochen jetzt in den Tagen in München, in den beiden, in denen ich da war. Ich habe auch mit dem Eigner dieses Sägewerks gesprochen, der auch ein Reichsbürger sein soll. Mhm. Der hat am Telefon alles abgelehnt, habe gesagt, nee, das hat bei mir nie stattgefunden, steht aber schwarz-weiß in den Akten drin und wurde auch nochmal thematisiert, wie gesagt, während des Prozesses. Dann gab es ein Treffen in Sehnde bei Hannover und es gab ein Treffen in Dannenberg, ist jetzt von uns natürlich schon mal ein Stück weit wieder weg, also Lüchow-Dannenberg da die Ecke im Wendland und diese drei Treffen sind bestätigt sozusagen seitens der Generalbundesanwaltschaft und da sollen halt Soldaten, vor allen Dingen aber Polizisten rekrutiert worden sein. Diese Treffen waren nicht immer sehr erfolgreich, muss man auch dazu sagen. In Süddeutschland, in Baden-Württemberg gab es auch solche Treffen. Da gab es dann Listen mit 20, 30 Leuten, die wirklich dann in diese Heimatschutzkompanien eingetreten wären. Und man war noch nicht sozusagen so weit am 7. Dezember 2022, als diese große Razzia gab. Das sollte noch weiter fortgesetzt werden.
Es gibt ja unterschiedliche Bewertungen, was deren Aufgabe war. Die Verteidigung sagt, die sollten für den Fall der Fälle, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn das System kippt, bereitstehen, um die Ordnung irgendwie einigermaßen aufzufangen. Aber das ist ja, glaube ich, nicht die Ansicht der Ermittler, oder?
Nee, das ist nicht die Ansicht der Ermittler. Wobei man muss sagen, die Angeklagten, es sind da insgesamt 26, 8 in München, jeweils 9 in Stuttgart und Frankfurt, gingen offenbar davon aus, dass der Staat so marode, so kaputt ist oder war, dass es irgendwann sozusagen implodiert. Mhm. Und der Michael F. Punkt, mit dessen Anwalt ich auch mal gesprochen habe, ein Interview für unsere Zeitung gemacht habe, der soll halt der Ansicht gewesen sein, am Ende tut man vielleicht sogar was Gutes, weil die Bundesrepublik halt so korrupt ist, der Staat, die Politiker so korrupt sind, dass es nicht mehr lange gut geht sozusagen. Und für die dann fallende Ordnung muss es dann irgendwas geben, um eben das Recht und Ordnung in Anführungszeichen aufrechtzuerhalten. Und
weiß man das konkreter, wie sich das vorgestellt haben, dass da irgendwie, wie muss man mir so ein Systemabsturz vorstellen irgendwie?
Die haben
so ein Land vor die Hunde gehen?
Genau, die haben halt gedacht, dass die sogenannte Allianz, und das sind halt die ganzen bösen, Demokraten in Anführungszeichen, die aber tatsächlich korrupt sind, dass die irgendwann implodiert. Und die haben nur noch auf einen Zeitpunkt gewartet. Mhm. Es gab da mehrere Zeitpunkte, die dann schon verstrichen sind, wo dann auch die angeklagten Reichsbürger selber gestritten haben, ob man jetzt losschlagen soll oder nicht. Ein Punkt war zum Beispiel im September 2022 der Tod der Queen, also Queen Elizabeth, die Zweite, die dann ja gestorben ist. Und das war ein Punkt, wo diese Truppe um Reuß gesagt hat, 48 Stunden noch, dann müssen wir zuschlagen, sonst entdeckt die Allianz uns und wir werden sozusagen naja, wir werden hochgenommen.
Aber was die Queen damit zu tun haben soll?
Sehr strange, auch wieder komisch, genau, kann man sich auch irgendwie nicht erklären, aber die waren halt so in ihrer eigenen Welt offensichtlich, weil die Allianz nicht nur aus Deutschland besteht, sondern auch so aus den westlichen Ländern.
Und auch Außerirdische sollen noch eine Rolle spielen.
Ne? Außerirdische sollen auch eine Rolle gespielt haben, genau. Also es ist wirklich absurd. Das ist halt dieser Deep State, der dann halt so korrupt ist. Und Außerirdische sollen sozusagen die großen Staatsleute sein. Das heißt, wir werden jetzt angeblich schon gelenkt von Außerirdischen.
Das lassen wir mal wirken, ne?
Das lassen wir mal nachwirken, genau. Ja. Ja. Es gab auch nur eine Heimatschutzkompanie, die geplant war hier bei uns in der Region, also in Braunschweig zum Beispiel gar nicht, in Salzgitter nicht, in Peine nicht. Es gab nur eine Heimatschutzkompanie, die geplant war für Wolfsburg-Gifhorn. Mhm. Und die sollte dann von da aus sozusagen offensichtlich Recht und Ordnung aufrechterhalten hier in der Region.
Meine Güte. Ist ja alles nicht so eingetreten, wie sie es vorgestellt haben. Irgendwann morgens steht da der Trupp Polizei vor der Haustür. Weiß man jetzt nicht, ob sie geklingelt haben oder ob sie gleich die Ramme benutzt haben, um dort reinzumarschieren. Zumindest haben sie Melanie R. und alle anderen dann auch mitgenommen. Sie saß ziemlich lange in Untersuchungshaft. Währenddessen wurde die Anklage vorbereitet.
Genau, sie sitzt sogar jetzt noch in Untersuchungshaft. Sie war in einem Frauengefängnis 1,5 Jahre in der JVA in Vechta.
Ja. Kontaktsperre?
Sie durfte sich mit ihren beiden Pflichtverteidigern austauschen. Klar, das ist einmal Daniel Ciubanu, ein Rechtsanwalt aus Hannover, und Volker Wissgott, ein Rechtsanwalt aus Stadthagen, Region Hannover.
Mhm. Ja. Haben die sich mal geäußert zu dem ganzen Verfahren?
Ich stehe zu beiden noch in Kontakt. Es heißt immer, ja, wir schauen noch mal. Also die Anwältin.
Du gibst die Hoffnung nicht auf.
Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, genau. Die Ärztin will sich übrigens selber nicht äußern im Prozess. Mhm. Zumindest vorerst nicht, hieß es von Ciubanu und von Wissgott. Nur eine Angeklagte in München will sich äußern. Vielleicht zu der auch noch mal zwei Sätze, weil das auch ein bisschen obskur ist. Das ist eine Astrologin, die aus Süddeutschland kommt und die auch in Lohn und Brot stand bei der AfD-Bundestagsabgeordneten in Berlin. Mhm. Aber jetzt nicht als Referentin oder als Sekretärin oder so, sondern durch ihre astrologischen Dienste. Dafür wurde sie bezahlt vom Staat sozusagen. Das haben wir bezahlt, in Anführungszeichen. Ja.
Okay.
Aber da sieht man auch schon, die finde ich auch interessant, die Verschränkung zwischen AfD, der Partei Die Basis, und dieser Reichsbürgergruppe, denn auch die Verteidiger, die Pflichtverteidiger, sind mal zwei Pflichtverteidiger, mal drei Pflichtverteidiger. Also der Paul G. hat zwei Pflichtverteidiger, die Ärztin hat zwei Pflichtverteidiger und der Michael F. hat allerdings drei Pflichtverteidiger, der in Frankfurt angeklagt ist. Mhm. Vor allem die Verteidiger in Frankfurt und in Stuttgart, das sind echt krasse Leute zum Teil, um es mal so ein bisschen flapsig auszudrücken. Die zum Teil selber AfD-Mitglied sind und aber auch Mitglied der Partei Die Basis, der Corona-Leugner-Partei Die Basis. Und ich finde, da sieht man auch schon ganz schön in Anführungszeichen, was für eine Geisteshaltung die haben. Ein Pflichtverteidiger in München ist sehr offensiv gewesen bisher in den zwei Tagen, was ich so mitbekommen habe, was ich so vom Zuhörerplatz sozusagen mitbekommen habe. Der heißt Heer, wie das Heer sozusagen. Der war auch schon Verteidiger von Beate Schäbe in den NSU-Prozessen, was übrigens im selben Saal stattgefunden hat. Auch der Wirecard-Prozess findet in diesem Saal in München, in der Nymphenburger Straße, statt. Der ist wirklich mit allen Wassern gewaschen, blitzgescheiter Typ. Aber dass der auch immer solche Fälle an sich reißt, mag vielleicht auch schon zeigen, wie er selber tickt, so mit so einer Nickelbrille, so wie dieser Hans-Georg Maaßen, der Ex-Verfassungsschutzpräsident.
Ach, wer weiß.
Ne? Ja, genau.
Äußerlichkeiten kannst du ja nicht irgendwie in den Kopf.
Das stimmt kriegen, schon, ne? Natürlich. Aber dass der solche Fälle immer an sich heranzieht.
Ja, gut, aber sie haben natürlich eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit. Da bist du ja als Anwalt, gerade wenn du in die Top-Liga willst oder da drin bist, da bist du ja dann
und er war auch perfekt. Dann
verteidigst du nicht die Eierdiebe. Ne?
Das stimmt. Ja? Und er war auch perfekt vorbereitet. Der hat die Vorsitzende Richterin Dagmar Ellini ein paar Mal, die auch mit allen Wassern gewaschen ist, aber ein paar Mal auch so in Schwitzen gebracht mit seinen Anträgen. Mhm. Er hat irgendwie einen 36-seitigen Antrag vorgelesen. Das dauert auch schon wieder anderthalb Stunden am zweiten Prozesstag, wo er die Fehler und die Nachlässigkeiten des Gerichts, aber auch der Generalbundesanwaltschaft aufgezeigt hat. Ein paar Mal hat er wirklich auch Punkte gesetzt, wo man sagen kann, ja, hat er recht. Mhm. Zum Beispiel ist es tatsächlich für die Verteidigung schwierig. Es ist ja ein Gesamtprozess sozusagen, ein Gesamtkomplex mit Frankfurt, Stuttgart, München. Die Verteidiger haben aber offenbar keine privilegierten Rechte, auch in den Zuhörerbereich in Frankfurt und Stuttgart reinzukommen. Die müssen sich also ganz normal in der Schlange anstellen, ob sie dann am Ende reinkommen. Mhm. Bei den Zuhörern wissen sie dann gar nicht, aber die müssen natürlich wissen, was sagt ein Prinz Reuß aus? Was sagt ein Michael F. aus? Was sagt ein Eder? Was sagt ein Wörner aus in Stuttgart und in Frankfurt? Und das wird denen natürlich dann schwer gemacht, weil das ganze Verfahren ja dann irgendwie doch zusammenhängt mit den 26 Angeklagten. Wiederum Rückschlüsse für Stuttgart zu ziehen.
Vielleicht hätte man es erstmal die erste Riege zuerst und dann alles Nachrangige dann später vielleicht verhandeln müssen. So ist.
Ja,
da ist schon was Wahres dran.
Da sagt die Generalbundesanwaltschaft, was ich auch wiederum nachvollziehbar finde, es gab ja auch immer den Vorwurf, einen Prozess zu machen. Mhm. Wenn du dann aber 26 Angeklagte hast mit nochmal irgendwie 70 Pflichtverteidigern, alleine wenn du morgens die Anwesenheit feststellen willst, das dauert eine Stunde oder zwei Stunden oder so. Ne? Das ist ja völlig illusorisch.
Dann bräuchtest du so einen Gerichtssaal wie in Italien, die Großverhandlungen gegen Mafia-Mitglieder
stattfinden. Absolut. Die sind da ein bisschen besser gerüstet offenbar als wir.
Vielleicht kommen wir auch noch dahin.
Und da hat er einen Punkt gemacht, weil nämlich die Generalbundesanwaltschaft sich natürlich, die in allen drei Prozessen natürlich, weil es die Anklagebehörde ist, sich austauscht und klar, dann natürlich einen Vorteil hat. Ne? Das ist natürlich so. Und die Generalbundesanwaltschaft will sich dann erst in dieser Woche dazu äußern, warum das so ist, dass es nur ein Prozess ist und warum die Anwälte, die Pflichtverteidiger in den anderen zwei Teilprozessen halt, nicht so solche Privilegien haben. Mhm. Und es gibt wohl auch Probleme bei den Vernehmungen. Die sind zum Teil auf Audiodateien. Die werden dann offensichtlich, oder zumindest der Vorwurf, auch nicht nur von dem Verteidiger her, auch von anderen, kommen die zu spät in die Kanzleien, können dann zum Teil nicht geöffnet werden, weil der Typ Audiodatei nicht läuft oder so. Also es gibt da wirklich auch
Da würde ich jetzt Probleme. Sagen, als erfahrener Gerichtsreporter, das ist tatsächlich aber auch Alltag in Gerichtsprozessen.
Ja, aber das hier sind wirklich alleine der Prozess in München hat 900 Leitsordner. Ja. Der Prozess in Frankfurt hat 1 Million Seiten. Das ist auch das größte Terrorverfahren oder das größte Prozessverfahren, Strafverfahren, was wir, je nachdem, wonach man geht, geht man jetzt nur nach den Angeklagten, geht man nach den Seiten. Mhm. Es ist mit eins der größten Verfahren, das wir je hatten in der Bundesrepublik Deutschland.
Erzähl mal aus München. Du warst ja da zum Prozessauftakt an zwei Tagen, drei Tagen, ich weiß
nicht. Es war direkt an zwei Tagen.
Nimm uns mal in die Hand mit in diesen Gerichtssaal. Wie muss mir das da vorstellen?
Also es fing schon so an, dass die Sicherheitskontrollen waren sehr scharf. Mhm. Andererseits, ich hätte da schon mal angedeutet, der NSU-Prozess war auch genau in diesem Saal und auch das Wirecard-Verfahren ist genau in diesem Gebäude und auch genau in dem Saal. Die sind also, haben gewisse Erfahrungen, bringen die sozusagen mit, was solche großen Prozesse anbetrifft. Die waren also relativ cool, aber trotzdem waren die Sicherheitskontrollen am Einlass waren sehr scharf. Ich war eine Stunde extra, habe ich mir schon, es ging um 9:30 los, ich saß da schon oder stand da schon um 8:30 in der Schlange. Mhm. Es waren Medienvertreter von 40 Medienunternehmen aus dem In- und Ausland. Ich saß am ersten Tag neben einem Kollegen von der New York Times und Spiegel war da, Süddeutsche war da, FAZ war da, Zeit, wie sie alle heißen, Stern und so weiter, also all die Großen sozusagen, aber auch ein paar kleinere Zeitungen, die dann halt wie wir sozusagen einzelne Angeklagte haben, die aus deren Verbreitungsgebiet kommen. Mhm. Also Medieninteresse sehr groß und es sind immer uns so 160 bis 170 Zuhörer zugelassen, inklusive Medienvertreter. Es waren auch zwei Frauen aus der Region da sozusagen. Die eine sagte, fand ich ein bisschen komisch. Ich habe dann gefragt, weil die standen direkt neben mir in der Schlange. Also es gab zwei getrennte Bereiche, eine Reihe sozusagen, wo die Medienvertreter durch mussten. Mhm. Direkt daneben in dem Zelt standen dann halt die ganz normalen Zuhörer sozusagen, die auch da rein wollten. Den Sohn habe ich nicht gesehen, nur so nebenbei. Aber es waren offenbar zwei gute Freundinnen von der Ärztin aus Peine und die unterhielten sich halt mit weiteren Zuhörern und sagten, ja, wir kommen aus Braunschweig extra hingefahren und so, wurde ich natürlich gleich hellhörig, ja, und habe gesagt so, aha, hier Braunschweiger Zeitung, und die kannten mich dann auch schon. Wollten mir aber leider nicht sagen, warum und was sie von der Frau halten und so, wollten mir leider nicht sagen. Die eine hat halt auch gesagt, ich wohne in Hannover, in einem Ort, wo halt die Ärztin herkommt, den Namen sage ich jetzt mal nicht, und Braunschweig. Habe ich auch gesagt, drei Orte, ja, okay, alles klar, und dann ist das halt so. Und die andere sagte dann auch, ich wohne in Braunschweig und in dem anderen Ort. Zwei Frauen, so vom Alter würde ich jetzt mal schätzen, so im Alter der Angeklagten Ärztin aus dem Landkreis Peine. In dem Saal selber, den muss man sich jetzt gar nicht so spektakulär vorstellen. Es gab dann vier Reihen, wo die Medienvertreter sitzen können. Das Ganze so kreisförmig angeordnet, direkt vor uns, keine 10 Meter entfernt, saß dann halt die Ärztin mit den beiden Pflichtverteidigern, also quasi mit dem Rücken zu mir. Es gab aber noch zwei Leinwände, die dann rechts und links per Beamer an die Wand geworfen wurden. Ich konnte dann also auch mal sehen, wie sie reagiert, wenn sie dann mal per Kamera eingefangen wurde. Und was mich sehr gewundert hat, es gab keine Plexiglasscheiben. Du warst ja auch schon bei Terrorprozessen beim OLG in Celle, wo ich dann ja auch schon war, gegen Abu Wallah, gegen die beiden Leute, die dann vom IS zurückgekommen sind aus Wolfsburg und so weiter. Da gab es extrem hohe Sicherheitsvorkehrungen in Celle, wie ich mich noch daran erinnern kann, wirst du dich auch daran erinnern können. Und hier gab es, und ich hätte darüber spucken können, in Anführungszeichen sozusagen, oder eben im Kirschkern bespucken können. So nah waren die sozusagen dran und auch die Verteidiger. In Frankfurt wiederum, wo ja auch die Truppe um Prinz Reuß angeklagt ist, gibt's das. Die haben sogar ein eigenes Gebäude auf die Schnelle gebaut, was dann halt diesen hohen Sicherheitsvorkehrungen oder Anforderungen entspricht. Und auch in Stuttgart, das hat mir die Kollegin Annette Ramelsberger von der Süddeutschen Zeitung gesagt, die dann, mit der ich mich dann ein paar Mal unterhalten habe und auch meine Mittagspause verbracht habe, ist es halt so, da haben die diese Plexiglasscheiben. Klar, die werden dann halt auch in München mit Handschellen zum Platz geführt. Und das waren immer so 25, 30 Polizisten im Raum, die dann zwischendurch aber auch mal eingeschlafen sind oder so, wenn die Anklage 3 Stunden vorgelesen wird. Ja. Ansonsten tauscht man sich viel aus mit Journalistenkollegen, weil der eine weiß was über Paul G., der andere wiederum was über die Astrologin oder so. Und ich wurde dann oft wegen der Ärztin aus dem Landkreis Peine gefragt von Kollegen.
Spielt man sich die Bälle dann
zu? Spielt man sich die Bälle zu, genau.
Bei den Zuschauern, irgendwelche auffälligen Leute
dabei? Da gab es nur eine Sache. Die Zuschauer waren auch immer eine Etage über den Journalisten. Die konnte ich nicht sehen. Die konnte man nur einmal sehr laut hören. Es gab da einmal einen offensichtlichen Reichsbürger, der direkt als der Vertreter der Generalbundesanwaltschaft ansetzen wollte und die Anklageschrift am ersten Morgen verlesen wollte, laut geschrien hat, ich sag's jetzt einfach mal, du Kinderficker, und noch einige andere unschöne Sachen gerufen hat, geschrien hat und dann aber auch sehr schnell von Polizisten des Saales sozusagen verwiesen wurde. Das war aber eigentlich auch die einzige Szene so seitens der Zuhörer, die bemerkenswert war. Währenddessen die Kollegin Ramelsberger, von der ich gerade schon mal berichtet habe, von der Süddeutschen Zeitung, die halt auch in Stuttgart und Frankfurt ist, berichten konnte, dass in Frankfurt vor allen Dingen Reichsbürger schon fast wie Groupies sozusagen im Zuhörerraum sitzen und zum Teil T-Shirts haben, wo dann draufsteht, Prinz Reuß, ich sag jetzt mal zugespitzt, wir lieben dich oder sowas, wo dann also so, so Bekundungen, Sympathiebekundungen sozusagen klar wurden oder auch die dann irgendwie Plakate hochgehalten haben oder Zettel hochgehalten haben, wir unterstützen euch oder irgendwie sowas. Das gab es hier auch nicht. Aber der harte Kern ist halt in Frankfurt und der militärische Arm in Stuttgart. Hier die sogenannten Exoten, die aber auch natürlich nicht gerade unwesentlich sind, weil sie Außenminister werden sollten oder Gesundheitsministerin werden sollten. Vielleicht, wenn wir mögen, wenn du magst, kann ich noch ein bisschen was sagen über Paul G.
Mach das, gern.
Der ist ja auch nicht, Stichwort Außenminister, der ja auch nicht weit hier von Braunschweig entfernt in Hannover sozusagen seine Anwaltskanzlei hat oder hatte, muss man ja besser sagen. Der wurde, wie gesagt, von der Ärztin aus dem Landkreis Peine angeworben. Man kannte sich vorher schon. Und der Anwalt, einer der beiden Pflichtverteidiger, Björn Nordmann, auch aus Hannover, hat dann in seinem, wie es so schön heißt, Opening Statement am zweiten Tag dann halt gesagt, ist ja nur ein kleiner Waldorfschüler gewesen, der Bücher über Echsenmenschen liest und der auch dieses hawaiianische Vergebungsritual, von dem ich schon mal gesprochen habe, auch praktiziert. Und der hat dann zwar, ja, der hat dann zwar mal in seinem Tagebuch geschrieben, Hitler ist ja, war ja ein toller Staatsmann und auch Hindenburg, wobei natürlich Hitler jetzt natürlich schwerer wiegt. Aber eigentlich will der ja gar nichts. Der wollte, ist ein ganz harmloser Jurist, ein ganz harmloser Anwalt. Und der hat dann irgendwie, also dieser Nordmann, der Anwalt, was ich, der hatte zwei Szenen, die ich ein bisschen irritierend fand. Einerseits hat er dann ein Buch über Bayern hochgehalten so und hat gesagt, so wenn ich dieses Buch jetzt lese, bin ich da auch nicht ein Top-Bayer, auch weil ich jetzt aus Hannover komme. Nur weil mein Mandant jetzt ein Buch über Echsenmenschen liest, glaubt er doch auch nicht unbedingt an Echsenmenschen.
Was noch zu beweisen.
Was noch zu beweisen ist. Er war aber auch sozusagen Anhänger der These dieses Deep States und dass halt Staatsleute kleine Kinder in Tunneln halten und so, das soll er auch geglaubt haben. Und dann auch eine kleine Sache, eine kleine sozusagen eine Anekdote. Der Anwalt hat dann, der soll der Außenminister werden, sein Mandant, hat dann gesagt, ja, der hätte das schon mit Sicherheit besser gemacht als die amtierende Außenministerin. Und da gab es so Getuschel und aber auch wurde auch viel geschmunzelt, gerade auch unter den Polizisten. Von wegen feministischer Außenpolitik, die Annalena Baerbock hier vertritt von den Grünen, da sagte er dann nur, die Außenpolitik seines Mandanten wäre, Zitat, nordmännischer gewesen, was auch immer das heißen mag. Mhm. Und dann hat er auch noch einen Punkt setzen wollen und hat sich auf die Islamisten bezogen in Hamburg, die da ja das Kalifat ausgerufen haben.
Ja, nicht ausgerufen haben.
Die das Kalifat gefordert haben, genau. Ja. Die dann,
wobei übrigens wohl nicht für Deutschland, sondern für ein Kalifat in einem islamischen Staat.
Ja, aber die haben das von Hamburg aus gefordert, genau, ja. mit über 2000 Islamisten. Ja. Und da hat er dann gesagt, wie kann es denn sein, dass diese Islamisten, die da in Hamburg auf den Straßen waren, nicht sozusagen vor Gericht stehen, aber sein Mandant, dem doch eigentlich nichts vorzuwerfen sei und auch den anderen Angeklagten, eben nur mal in Stuttgart und München und Frankfurt. Und da gab es zum Teil heftiges Nicken, zustimmendes Nicken von Polizisten im Saal.
Das nimmt man wohl, what about this?
Da habe ich dann auch, genau.
Ne? Was hat das eine mit dem anderen
zu tun? Ja, genau, aber ich fand die Reaktion von einigen Polizisten in diesem Zusammenhang, fand ich doch zumindest interessant, sagen wir mal so. Mag sich jeder seinen Teil dabei denken.
Lässt tief blicken. Ja, also wir stehen ganz am Anfang dieses Prozesses, zwei Tage von
55 mindestens. Es sind ja mindestens schon 55 also angesetzt.
Gehen wir mal davon aus, sage ich mal, mich würde es wundern tatsächlich, wenn so ein Verfahren 55 Tagen über die Bühne geht. Wahrscheinlich werden wir da über Jahre sprechen, wo da verhandelt wird. Möglicherweise, vielleicht wird irgendwann ein Urteil fallen, und was gar nicht mehr so Beachtung findet, weil wahrscheinlich schon die nächste Katastrophe dann irgendwie oder
Na, ich glaube schon, der NSU-Prozess hat ja auch mehrere Jahre gedauert. Ne? Das Urteil war dann natürlich dann auch, dann wird natürlich wieder genau hingeguckt. Und man muss ja auch sehen, dass wir immer mehr, wenn man es mal so will, sagen will, rechte Umtriebe haben. Also ich wollte ja gerade schon mal auf den Nährboden zu sprechen kommen, mit Blick auf die Verteidigung oder auf die vielen Verteidiger, die offenbar auch ein AfD oder die Basis
für Account haben. Ne? Merkt man, sag ich mal, wenn sowas, man manche muss Argumente nur, sogar schon von Verteidigern in einem Gerichtsprozess sozusagen.
Und man muss ja nur sehen, wie die AfD an Zustimmung gewinnt. Ne? Das, ich glaube schon, dass das nicht nur, der Staat will offensichtlich zeigen, so nicht, der Staat ist wehrhaft, aber dass das ein Schauprozess ist, wie dann jetzt von den Verteidigern immer wieder kritisiert wurde, ist natürlich Quatsch, weil, wie gesagt, es ist hier einfach terroristische Substanz gewesen und es wurde ein Umsturz geplant.
Ich habe mal ein Interview geführt mit einer Expertin für, allgemein sage ich jetzt mal, für Bedrohungslagen, die Unternehmen beispielsweise berät. Und mit ihr habe ich über Reichsbürger gesprochen, weil sie auch dazu eine Studie gemacht hat. Das ist Caroline Roschdi aus Darmstadt. Und da habe ich mal gefragt, ist ja auffällig, sag ich mal, dass auch so viel Ältere dabei sind beispielsweise. Und sie sollten mir mal erklären, was so dieser Otto-Normal-Reichsbürger, was das für ein Mensch ist. Und ich lese das mal vor, was ihre Antwort war. Das Eingangstor für Verschwörungstheorien ist allgemein die Krise. Das kann eine gesellschaftliche, aber auch eine persönliche Krise sein. Dabei geht es relativ häufig um berufliche oder auch um gesundheitliche Probleme, die sich wiederum auf den Beruf auswirken. Bei Personen, die sich sehr radikalisiert haben, und damit meint sie nicht Gewalttätigkeiten, sondern radikal in ihren Ansichten, stehen Verschwörungstheorien im Zentrum ihres Lebens. Oft sind das Menschen um die 50. Dafür gibt es psychologisch eine Erklärung. In diesem Alter ziehen wir meist Lebensbilanz. Wir schauen zurück mal, was unsere Ziele, Träume und Wünsche waren, und wir schauen in die Gegenwart. Bei Reichsbürgern steht in der Regel ein dickes Minus in ihrer Rechnung. Andere würden versuchen, ihr Leben dann neu auszurichten, um so Zufriedenheit zu erlangen. Aber das gelingt den Reichsbürgern nicht. Sie sind in ihrer Persönlichkeit vielleicht noch nicht gestört, aber gewissermaßen darin schon gefangen. Es finden sich bei ihnen häufig bestimmte, stark ausgeprägte Persönlichkeitsakzentuierungen. Und sie werden durch das Ausleben der Reichsbürger-Thesen häufig auffällig, zum Beispiel durch Straftaten wie Bedrohung. Es geht in der Thematik oft um Kränkungen. Heinrich, Prinz Reuß, war mehrfach vor Gerichten daran gescheitert, Immobilien aus seinem Familienbesitz wieder zurückzuerlangen. Mit dem Ausleben der Reichsbürger-Thesen können solche Menschen ihre Psyche stabilisieren. Das ist der Punkt, warum man kaum mehr an sie rankommt. Würde man ihnen die Verschwörungstheorie wegnehmen, würde ihr psychisches Konstrukt wegbrechen. Ich finde das eigentlich sehr gut auf den Punkt
gebracht. Das klingt sehr plausibel, sehr schlüssig, ja. Genau, das sind also die Leute, die ich da auch nochmal gesehen habe und über die ich ja auch vorher schon recherchiert habe und die da aber auch in Frankfurt und in Stuttgart vor Gericht stehen, das sind zum Teil sind das Leute, die eben wie diese Ärztin aus Peine und der Jurist oder aber auch die Bundeswehroffiziere und Ex-KSK-Offiziere, die eben in Frankfurt und Stuttgart vor Gericht stehen, Leute, die wirklich beruflich Erfolg hatten, aber irgendwo dann tatsächlich falsch abgebogen sind und offenbar aber auch zugänglich sind für solche, für solche Thesen. Da sind aber auch einige dabei gewesen, wo man sagen würde, die haben es im Leben nicht wirklich sowas gebracht, in Anführungszeichen. Das sind tatsächlich so gescheiterte Existenzen. Da waren auch einige davon in München, von den 8, wo man so sagt, ja, beruflich hat da wirklich gar nichts hingehauen. Oder man wird halt Astrologin oder so, wenn nichts mehr kommt, sozusagen, in Anführungszeichen. Aber es ist irgendeine Mischung. Ja, es ist eine Mischung, weil ja dann auch die anderen Leute, also das waren so die Leute, die dann irgendwie in Schuppen stellen mussten oder so, oder eben die, die, ich sag mal, die Drecksarbeit gemacht haben für Prinz Reuß und Konsorten. Ja, es ist offenbar eine krude Mischung, die sich da zusammengefunden hat und die dann dieses System, aus deren Sicht System Deutschland, was aus deren Sicht korrupt ist, stürzen wollten. Ja.
Ich habe die Expertin dann auch nochmal gefragt, wie sie die künftige Entwicklung einschätzt, was die Reichsbürger-Szene angeht. Das lese ich jetzt auch nochmal vor, Ihre Antwort. Die Szene wird weiter wachsen aufgrund der einfachen Vernetzung im Internet, wo sich die Menschen in abgeschlossenen Gruppen in ihrer Blase ideologisch weiter nähern können. Verschwörungstheorien entwickeln sich außerdem immer weiter und lehnen sich an aktuelle Entwicklungen an, die sie wiederum weiter befeuern. Die Pandemie-Thematik ist zwar weggefallen, aber es gibt weiterhin den Ukraine-Konflikt, dazu die Flüchtlingsthematik und die wachsende Schere zwischen Arm und Reich, verbunden mit Existenzängsten. Es wird wahrscheinlich weitere Reichsbürger-Zusammenschlüsse geben, vielleicht gibt es sie schon längst. Die Gefahr von Attentaten ist längst nicht vorüber. Lieber André, du wirst für uns diesen Prozess noch weiter verfolgen. Wer sich dafür interessiert, bei uns in der Zeitung, sicherlich noch in einigen Artikeln dann zu lesen sein. Wirst du auch noch mal zum Prozess hinfahren?
Das machen wir davon intern hier bei uns in der Redaktion abhängig, was da so passiert. Also es ist jetzt schon klar, dass ein Prinz Reuß, dass auch ein Michael F. Punkt, ein Eder, ein Wörner und wie sie alle heißen, die werden alle in München aussagen. Ob sie dann von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen, wird man dann sehen müssen. Aber tatsächlich werden die alle vorgeladen als Zeuge. Das wäre dann natürlich nochmal eine Gelegenheit, wo man überlegen kann, ob man da hinfährt. Sonst natürlich aller spätestens bei der Urteilsverkündung. Aber ich gehe schon davon aus, dass wir da dranbleiben werden, genau.
Vielleicht machen wir da nochmal so einen Podcast dann danach, was bei
Gerne,
der
ja.
Sache rausgekommen ist. Lieber André, vielen herzlichen Dank, dass du heute zu Gast warst. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, falls Sie Fragen, Hinweise zu unserem Podcast haben, wir haben eine eigene E-Mail-Adresse, tatort.niedersachsen@funkemedien.de. Schreiben Sie uns gerne Lob, Kritik, wir hören uns alles gern an. Vielen Dank fürs Einschalten und machen Sie es gut.
Alles klar. Vielen Dank, Henrik. Danke für die Einladung. War mir eine Freude.
Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.